Guten Morgen und herzlich willkommen zu Vorlesung Algebra 1. Heute werde ich Skript 25 lesen. Wir werden hier einen Abschnitt 22 anfangen, einige Anwendungen der Galois-Theorie. Unser Hauptziel heute ist es, den Satz vom primitiven Element zu zeigen. Das ist Satz 25.9 hier in diesem Skript. Da brauchen wir einige Vorbereitungen. Die Zwischenschritte sind an sich selbst sehr interessant. Insbesondere ist Satz 25.4 und der Satz von Steinitz 25.6 sind die beide an sich selbst interessant. Ich habe hier ein Diagramm gezeichnet, um zu erklären, wie wir diesen Beweisaufbau machen werden und wie diese Hilfslemmata bzw. Proposition 25.3 da rein spielen. Gut, also wir wollen jetzt mit Abschnitt 22 anfangen, Seite 1. Ich habe hier zusammengefasst ein paar Bemerkungen, einfache Eigenschaften von endlichen abelschen Gruppen, die wir damals in dem Kapitel über Gruppentheorie vertagt hatten. Gut, also das sind einfache Ordnungsberechnungen. Ich werde das ganz kurz erläutern. Also sei G eine endliche Gruppe. Wir setzen Gamma von G ist die kleinste natürliche Zahl, wofür es gilt, dass x hoch Gamma gleich 1 ist für alle x in G. Wir wissen, das folgt aus Lagrange, dass diese Gamma von G beschränkt ist durch die Ordnung von G. Gut, also Hilfslemma 1 zeigt hier einen Sonderfall, wo man die Ordnung von einem Produkt als Produkt der Ordnungen hier bekommt. Also Hilfslemma 25.1, seit G eine endliche abelsche Gruppe und G und H Elemente aus G, so dass der GGT der Ordnungen 1 ist, also die Ordnungen sind zueinander prim, dann gilt, dass Ordnung des Produkts ist Produkt der Ordnungen. Der Beweis hier ist ganz einfach, unmittelbar. Also wir setzen Ordnung von G ist M und Ordnung von H ist N. Und jetzt nehmen wir an, dass wir ein R haben, so dass G, H, Potenz R gleich 1 ist. Wir wollen ja die Ordnung von G mal H bestimmen. Jetzt wegen Abelsch können wir hier setzen, G' ist G, Potenz R, aber weil wir jetzt die Potenzen auseinander hier multiplizieren können, weil wir im abelschen Fall hier sind, ist das gleichzeitig H Potenz minus R und das liegt in diesem Durchschnitt der zyklischen Untergruppe, die von G erzeugt wird, Durchschnitt zyklische Untergruppe, die von H erzeugt wird. Daraus folgt, dass diese G' die Ordnung von G teilt und G' die Ordnung von N teilt. Aber die sind ja zueinander relativ prim. Damit haben wir bewiesen, dass diese G' gleich 1 sein muss. Wir haben also gezeigt, dass wenn G mal H Potenz R 1 ist, dann muss G Potenz R und H Potenz R gleich 1 sein. Es folgt aus der Definition der Ordnung, dass M teilt R und N teilt R. Und somit teilt diese kleinste gemeinsame Vielfach R. Aber in diesem Fall ist diese kleinste gemeinsame Vielfach ja gleich M mal N. Und da andererseits sicherlich ist die Potenz GH Potenz M mal N auch 1 ist, haben wir jetzt beide Richtungen gezeigt und wir haben gezeigt, dass die Ordnung von G mal H genau gleich M mal N ist. Okay, so ähnlich können wir jetzt Hilfslemma 25.2 Ende von Seite 1 beweisen. Also sei G eine endliche abelsche Gruppe. Wir nehmen uns ein Element aus G von maximaler Ordnung. Dann behaupten wir, dass diese Ordnung von G gleich Gamma von G. Wir wollen also zeigen, dass für alle H in G, H-Potenz Ordnung von G gleich 1 ist. Der Beweis mache ich Seite 2 weiter. Wir können einfach die annehmen, dass H ungleich G ist, sonst gilt ja die Gleichung schon. Und jetzt faktorisieren wir durch die Primfaktorisierung die Ordnung von G bzw. die Ordnung von diesem H, wobei die Faktorisierungen hier annehmen, dass die PI verschiedene Primzahlen sind und die Potenzen LI bzw. FI, die hier oben Seite 2 erscheinen, in N0 liegen. Wir werden zum Widerspruch annehmen, dass H-Potenzordnung G ungleich 1 ist. Dann muss es ein FI existieren, welches Strick größer ist als LI. Ohne Einschränkung werden wir F1 Strick größer als L1 annehmen. Und jetzt betrachten wir die folgenden zwei Gruppenelemente G' und H'. G' ist eine seit G-Potenz P1 Potenz L1 und H' ist dagegen H-Potenz P2 Potenz F2 mal PS Potenz FS. Wir sehen also, dass die Ordnungen von G' jeweils P2 Potenz L2 mal PS Potenz LS ist und die Ordnung von H' gleich P1 Potenz F1. Die sind aber relativ prim zueinander. Und jetzt können wir mit Hilfslemma 1 folgern, dass die Ordnung von diesem Produkt H' G' strikt, also die gesamte P1 Potenz F1 mal P2 Potenz L2 mal PS Potenz LS, also strikt größer als die Ordnung von G. Und das ist ein Widerspruch zur Maximalität der Ordnung von G. Damit haben wir auch Hilfslemma 2 bewiesen. Und jetzt können wir eine schöne Charakterisierung von endlichen zyklischen Gruppen hier bekommen in Proposition 25.3. Diese Proposition werden wir sofort im Satz 25.4 benutzen. Also sei G eine endliche abelsche Gruppe. Es gilt, G ist zyklisch genau dann, wenn Gamma von G gleich Ordnung von G. Und das folgt unmittelbar. Also die Hinrichtung folgt, weil wenn wir ein Erzeuger G nehmen, dann ist die Ordnung der Gruppe gleich die Ordnung von diesem Erzeuger und damit ist Gamma von G gleich die Ordnung von G. Jetzt die andere Richtung, die Rückrichtung. Wir wählen hier ein G mit maximaler Ordnung. Aus Hilfslemma 2 ergibt sich, dass die Ordnung von G gleich Gamma von G. Es folgt also, dass die Ordnung von G gleich die Ordnung von klein g und damit muss diese klein g ein Erzeuger sein und damit ist g zyklisch. Jetzt wollen wir folgen in Satz 25.4, dass jede endliche Teilgruppe von F multiplikativ zyklisch ist. Also wir nehmen einen Körper F und schauen uns seine multiplikative Gruppe. und nehmen eine endliche Gruppe G davon und wir behaupten, G ist zyklisch. Wir werden die Proposition benutzen, also wir setzen zur Einfachheit hier der Notation Gamma von G ist gleich Gamma. Sicherlich ist unsere Gruppe G abelsch, denn das ist ja eine Teilgruppe von einer abelschen Gruppe. Also wir können jetzt zeigen, wegen Proposition 25.3 genügt es zu zeigen, dass die Ordnung von G gleich Gamma ist. Wir betrachten dazu zu Hilfe ein Polynom, das ist Polynom f von x gleich Exponent Gamma minus 1. Wir wissen, das Polynom hat höchstens Gamma-Nullstellen, verschiedene Nullstellen in f, insbesondere höchstens Gamma verschiedene Nullstellen in g. Andererseits muss jede a in g eine Nullstelle von diesem Polynom sein. Also damit haben wir bewiesen, dass die Ordnung von G von oben geschränkt ist durch Gamma. Andererseits gilt die andere Ungleichung. Das haben wir schon bei der Einführung der Notation oben in 25.0 angemerkt, wegen Lagrange. Und damit haben wir die Gleichheit bewiesen. Jetzt wollen wir sofort als Korollar mitnehmen, ein Sonderfall vom Satz vom primitiven Element, das ist Korollar 25.5, sei f ein endlicher Körper und e über f eine endliche Körpererweiterung, dann hat e über f ein primitives Element. Beweis, wir wissen jetzt, dass die multiplikative Gruppe von e zyklisch ist. Das haben wir gerade bewiesen. Das gilt, weil E endlich ist. Also D ist zyklisch, das heißt, die multiplikative Gruppe ist von einem Set erzeugt und dann ist es unmittelbar zu sehen, dass dieses Set ein primitives Element für die Erweiterung ist. Jetzt wollen wir noch, bevor wir unseren Hauptsatz heute, Satz vom primitiven Element, beweisen können, noch einen Hilfssatz. Das ist der Satz von Steinitz. Sei E über F eine endliche Körpererweiterung, dann gilt, E über F ist einfach genau dann, wenn es nur endlich viele Zwischenkörper Doppelstrich zwischen f und e gibt, also endlich viele verschiedene, natürlich, das ist damit gemeint. Okay, zwei Richtungen haben wir hier. Eine Richtung, wir nehmen also die Hinrichtung, wir nehmen an, dass e über f einfach ist, das heißt, es gibt ein primitives Element, e ist gleich f adjungiert mit u. Jetzt nehmen wir noch das Minimalpolynom f von x von u über f. Okay, wir werden damit arbeiten. Sei jetzt k ein Zwischenkörper. Und wir betrachten jetzt das Minimalpolynom g von x, das Minimalpolynom von u über k. Durch die Eigenschaften von Minimalpolynomen, die wir in Kapitel 2 studiert haben, wissen wir, dass g von x f von x teilen muss in diesem Polynomring k von x. Jetzt betrachten wir k', der Zwischenkörper, der erzeugt ist bloß durch die Koeffizienten von g. Dann liegt k' in k und g von x ist immer noch Minimalpolynom von u über k'. Diese Argumentation haben wir jetzt mehrfach benutzt. Und jetzt berechnen wir. Wir wissen, dass k' f enthält. Also wenn wir jetzt, weil e gleich f adjungiert mit u ist auch e gleich k adjungiert mit u, beziehungsweise k' adjungiert mit u. Jetzt können wir die Gerade berechnen und wir sehen, dass Grad von e über k Grad vom Minimalpolynom ist, also Grad von g, ist aber auch Grad von e über k' gleiche Minimalpolynom. Also sehen wir, dass k gleich k' sein muss. Wir haben bewiesen, dass jeder Zwischenkörper k' in diese jeder Zwischenkörper k in diese Weise aufgebaut werden kann, also durch Adjungieren von endlich vielen Koeffizienten des Polynoms g. Diese Polynom g ist ja ein Teiler von Polynom f von x. Es gibt nur endlich viele solche Teile. Und damit haben wir die Behauptung bewiesen. Jetzt die andere Richtung. Wir nehmen an, dass wir e über f eine endliche Körpererweiterung ist und wir wollen zeigen unter der Annahme, dass es nur endlich viele Zwischenkörper gibt, wollen wir zeigen, dass e über f einfach ist. Es gibt zwei Fälle, wenn f endlich ist, haben wir das schon bewiesen. Das ist Korollar 25.5. Wir haben schon ein primitives Element. Also ohne Einschränkung ist f unendlich. Wir werden jetzt die Behauptung zeigen für e gleich erzeugt durch zwei Elemente. Ja, in dem allgemeinen Fall ist e ja endlich erzeugt, also erzeugt durch endlich viele Elemente. Das folgt dann per Induktion nach den Erzeuger, nach k, wobei u1 bis uk die Erzeuger sind. Also es genügt zu zeigen für den Fall, wo k gleich 2 ist. Also wo wir e aus der Gestalt f adjungiert mit u und v ist. Jetzt betrachten wir die Unterkörper f adjungiert u plus av, wobei a in f ist. Da es nur endlich viele solche Körper gibt, das ist ja unsere Annahme, aber unendlich viele a in f gibt, weil ja f unendlich ist, müssen wir zwei Elemente a und b in f haben, die ungleich sind, aber so, dass diese Unterkörper f adjungiert u plus av und der Unterkörper f adjungiert u plus bv gleich sind. Aber dann haben wir bereits ein primitives Element gewonnen, dann wir berechnen hier, dass v dann gleicht a minus b invers mal u plus av minus u minus bv ist. Das liegt sicherlich in f adjungiert u plus av. Und u gleich u plus av minus av, also hier machen wir Tricks hier zum Umschreiben, liegt sicherlich in f adjungiert u plus av. Also jetzt, wenn wir setzen, z ist u plus av, sehen wir, dass die Erweiterung f adjungiert mit z enthält u und v und enthält f, also ist gleich f adjungiert uv. Das ist aber e. Wir haben ein primitives Element gefunden. Damit haben wir den Satz bewiesen. Und wir wollen noch jetzt Seite 3 mit dem Beweis von Satz vom primitiven Element hier eine kleine Vorbereitung erstmal machen. Wir wollen die normale Hülle von einer algebraischen Körpererweiterung hier definieren. Also sei E über F eine algebraische Körpererweiterung, die normale Hülle von E über F ist der Zerfällungskörper der Menge von allen Minimalpolynomen von Elementen in E. Ich möchte hier eine Bemerkung machen, die wir gleich in dem Beweis von Satz 25.9 benutzen werden. Wir betrachten hier jetzt eine endliche separable Erweiterung E über F und die normale Hülle K dazu. E über F ist endlich erzeugt. Wir können uns die Erzeuger hier auflisten, A1 bis AN. Außerdem sind die alle separable Elemente, weil die Erweiterung ja separabel ist. Wir machen das, die gleiche Argumentation wie im Beweis, die Beweise, die im Skript 24 schon vorgekommen sind. Das mache ich nochmal schnell. Wenn wir uns die Minimalpolynome von dem AIs nehmen, die sind alle separabel und irreduzibel und ohne Einschränkung können wir annehmen, dass sie verschieden sind, und dann betrachten wir das Polynomprodukt davon. Dann ist diese Polynom m von x separabel und jetzt setzen wir k ist Zerfällungskörper von diesem Polynom. Dann ist k, enthält k die Erweiterung, unsere Erweiterung e, also enthält k f adjungiert mit a1 bis an und ist Zerfällungskörper von diesem Polynom über f. Also haben wir bewiesen, dass k über f normal und Galois ist, weil es auch noch eine separable Erweiterung. Jede normale Erweiterung von e enthält einen Zerfällungskörper von diesem Polynom m über f. Also enthält jede solche normale Erweiterung eine isomorphe Kopie von dieser K, dieser normale Hülle K. Das folgt aus Satz 12.1. Und schließlich ist diese normale Hülle auch noch bis auf Isomorphie eindeutig. Das folgt ebenfalls aus Satz 12.1. Gut, wir werden diese Bemerkung gleich benutzen. An einer Stelle in dem Beweis von diesem Satz 25.9, das ist der letzte Satz in diesem Skript, sei E über F eine endliche separable Körpererweiterung, dann existiert ein primitives Element, das heißt ein Z in E, sodass E gleich F adjungiert Z. Beweis: Wir nehmen an, also, dass E über F endlich und separabel ist. Und jetzt durch unsere Bemerkung nehmen wir die normale Hülle von E über F. Dann ist K über F eine endliche Galois-Erweiterung. Das folgt eben aus der Bemerkung. Und jetzt können wir den Hauptsatz der Galois-Theorie benutzen und folgern, es gibt nur endlich viele Zwischenkörper zwischen F und K. Warum? Ja, der Hauptsatz der Galois-Theorie sagt uns, diese Zwischenkörper sind genau die Fixkörper zu einer Teilgruppe H in der Galois-Gruppe von K über F. Aber diese Galois-Gruppe ist endlich. Die Erweiterung ist ja eine endliche Galois-Erweiterung. Also gibt es nur endlich viele solche Untergruppen H. Damit haben wir endlich viele Zwischenkörper K' zwischen F und K. A fortiori haben wir nur endlich viele Zwischenkörper K' zwischen F und E. Jetzt können wir Steinitz' Satz anwenden und folgen, dass E über F einfach ist. Also das bringt uns zum Schluss vom Skript 25. Im Skript 26 am Donnerstag, das letzte Skript, werde ich noch zwei wichtige Anwendungen der Galois-Theorie bringen. Und damit hätten wir diese Vorlesung beenden. Wir werden mehr Galois-Theorie lernen in der B4. Tschüss und auf Wiederhören im Skript 26.